Ja, das ist richtig, dass wir aus dem Urlaub zurück sind, aber das Thema hat weniger damit zu tun, dass ich zu viel Zeit oder zu viel Mut gehabt hätte, mich an dieses Thema zu wagen, sondern es hat schlichtweg damit zu tun, dass das der für heute vorgeschlagene Bibeltext ist, der das für mich so ein bisschen wiedergibt. Hört zu, die Top 2 des Denken und Handelns von uns. Ich weiß nicht, ob du Bestseller-Rankings liebst. Zum Beispiel bei den Spotify-Charts. Oder, also ich liebe das schon, wenn ich in einen Buchladen gehe, sofort zu schauen, was sind so die Bestseller. Besonders bei den Sachbüchern. Das interessiert mich immer als erstes. Also, womit hängt das zusammen, dass wir so häufig nach den Top 10 oder Top 20 schauen? Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir heute so eine riesige Auswahl an Liedern, an Büchern, an Informationen haben. Und dass wir so ein bisschen eine Orientierung manchmal brauchen bei all den vielen Angeboten. Ja, was ist scheinbar auch für die anderen wichtig? Was schätzt du, wie viele Gesetze es im Deutschen gibt? Nur was die Bundesrepublik Deutschland angeht. Hast du eine Ahnung, wie viele Gesetze es gibt? Wolfgang, da wärst du jetzt der Fachmann für. Also ratet einfach mal. 2000, das ist schon sehr gut. Also es gibt tatsächlich 1797 Gesetze, aber damit nicht genug. Es gibt ja auch noch Rechtsverordnungen und sonstige Einzelnormen, die auch für uns eine Auswirkung haben. Also insgesamt kommen wir auf etwa 100.000, wenn wir die Gesetze, die Einzelnormen und so weiter alles mit zusammenrechnen. Und wäre es da nicht einem Wunder gleich, wenn man das Ganze reduzieren könnte? Top 2, ja. Wie viele Ausnahmen? Also da bin ich überfragt. Da musst du mal ChatGPT fragen oder irgendein anderes Programm. Vielleicht wirst du dann fündig werden. Also leider kann ich damit nicht dienen. Aber wir fangen einfach erstmal an mit dem ersten, das ist schon hier eingeblendet, was Jesus nun antwortet. Also wir haben gehört, Jesus war in Streitgesprächen mit den Leuten unterwegs und diese Streitgespräche, die dienten gar nicht so sehr, den Wahrheitsgehalt zu vergrößern, sondern eigentlich ging es den Sadduzäern insbesondere im Vorfeld dazu, den anderen, also in dem Fall Jesus, schon etwas zu überzeugen. Nun, Jesus hat den Sadduzäern sehr glaubhaft und weise geantwortet. Und das hat der Schriftgelehrte, der jetzt zu Jesus kommt, der Schriftkundige, hat das mitbekommen, dass Jesus auf eine andere Weise antwortet, als das die Menschen, die Gelehrten sonst in dieser Zeit gemacht haben. Und deshalb wagt er es, jetzt eine Frage nach den wichtigsten Geboten sozusagen ins Feld zu werfen. Vor den Leuten, die da drumherum stehen. Auch er hat ein Interesse an Reduktion, an Konzentration. Als Schriftkundiger kannte er natürlich die ganzen alttestamentlichen Weisungen, was alles zu tun ist, welche Gebote und welche Opfer man bringen sollte, in welcher Situation und was man genau zu tun hatte, wenn das geschah und das andere. Also, er war daran interessiert. Aber im Gegensatz zu vorher gibt es hier kein Streitgespräch, sondern ein Gespräch, was in die Tiefe führt. Und worin Jesus dem Gelehrten ein weites Feld öffnet, nämlich zur Königsherrschaft Gottes, zum Himmelreich. Das ist am Ende dann zu hören. Da kommen wir nachher drauf zurück. Und Jesus beginnt nun, na, auf diese Frage zu antworten mit dem sogenannten Schema Israel. Man könnte sagen, das ist das Vaterunser der Juden. Schema Israel heißt höre Israel. Worauf soll er hören, dieser Schriftgelehrte? Herr ist Gott, der Herr alleine. Und wenn hier auch Israel genannt ist, Markus ist ja der Evangelist, der diese Szene überliefert hat, dann ist damit für uns heute nicht nur Israel gemeint, sondern der Markus schreibt besonders an ein heidenchristliches Publikum. in seinem Evangelium. Das merkt man daran, dass er viele hebräische oder aramäische Begriffe übersetzt für die Heidenchristen, die das ja nicht so kannten kulturell. Das heißt, das ist auch ein Imperativ für uns. Höre. Eine Aufforderung zur Aufmerksamkeit. Ein Imperativ. Eine Aufforderung auch zur Achtsamkeit. Wer hört, achtet. Interessant ist, dass unser Gehör 10-mal so präzise arbeitet als unser Auge, also zumindest 10-mal so viel Impulse verarbeiten kann im Vergleich zu unserem Auge. Lange bevor unser Auge als Embryo oder im Mutterleib das Licht der Welt erblickt, ist das Ohr schon längst angelegt. Bereits nach einer Woche kann man mikroskopisch Ansätze unseres Ohres erkennen beim Embryo. Ist das nicht interessant, dass der Schöpfer offensichtlich hier eine Gewichtung vornimmt, die auch für unseren Glauben von Bedeutung ist? Und wir wissen, selbst wenn das Augenlicht längst erloschen ist, Menschen erblindet sind oder kurz vor dem Sterben sind, dass das Gehör immer noch da ist. Es bleibt wach bis zum letzten Pulsschlag. Deshalb hat eine Pfarrerin Annalena Frey zu diesem Text auch mal gesagt: Höre Mensch, höre, sei ganz Ohr. Warum? Um ganz Mensch zu sein. Höre Israel. Diese beiden ersten Worte stehen für das jüdische Glaubensbekenntnis, das Shema Israel. Und das ist das Gebet, was jeder Jude morgens, mittags und abends betet, was er betet, wenn er seinen letzten Atemzug macht. Es hat eine große Bedeutung im Synagogengottesdienst. Es hat letztlich auch zum Überleben des Volkes Israel beigetragen, weil es so im Kern das enthält, was wichtig ist. Und dieses Shema Israel, das drang sogar aus den Vernichtungslagern und Gaskammern. Es ist der Glaube an den einen Gott. Israel war umgeben von vielen Völkern, die ganz andere Götzen angebetet haben. Und hier ist es die Konzentration auf Jahwe. Und die Juden haben dieses Hören und die Anweisung, die schon im Alten Testament mit diesem Shema Israel verbunden waren, haben das zu Herzen genommen. Sie haben das auf Pergamentpapier geschrieben und dann in Röllchen gepackt und sie tragen es manchmal in Riemen an ihrem Körper, weil es so wichtig ist, so bedeutsam ist. Es ist an den Torrahmen angebracht, Shema Israel, höre. Konzentriere dich immer wieder auf diesen einen Gott. Das ist auch der Grund, warum wir das Shema Israel im Hebräischunterricht auswendig lernen mussten. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Nur eine kleine Kostprobe. Und wir sollten es memorieren. Wir sollten es mehr oder weniger inhalieren. Und der Engländer sagt, to learn by heart. Es geht um eine Herzensangelegenheit. Es geht darum, Gott zu Herzen zu nehmen und mit sich herumzutragen im Alltag, mittendrin in den ganzen Situationen, in all den Fragestellungen, die uns entgegenkommen. Und für die damalige Zeit war das eine Einprägepraxis etwas völlig Neues. In dieser Kultur war es erstmals möglich, dass das gesprochene Wort nun mitgetragen wurde, aufgeschrieben wurde und so nachhaltig wirken konnte. Der Mensch soll hören, damit er glauben kann. Wenn Jesus sagt, hör zu, dann heißt das, sei aufmerksam. Lass es an dich heran. Richte dein Leben danach aus. In einer Welt, wo viele Menschen schreien und danach sehnen, hör mir endlich zu, sagt er, hör auf Gott. Vielleicht ist das heute eine der größten Herausforderungen, still zu werden, um zu hören. Die Frage zu diesem Punkt: Wer darf dein Leben prägen? Die Algorithmen? Die Influencer? Oder der Schöpfer, der dich geschaffen hat? Ein zweites, und jetzt kommen wir eigentlich zu den Top 2 Punkten. Gott lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Ende Juli hat mein Bruder Heinrich seinen letzten Atemzug gemacht. 67 Jahre ist er alt geworden. Er hatte kein leichtes Leben. Als sein dritter Sohn 6 Jahre alt war, verstarb er an Blutkrebs. Kurz vorher hatte er zu allem Übel auch noch die Diagnose Parkinson bekommen. Die meisten wissen, von was ich rede, diese Schüttellähmung, die aber nicht dabei aufhört, sondern das ist ja ein Prozess, wo mehr und mehr alles kaputt geht, könnte man sagen, die Mobilität immer mehr eingeschränkt ist. 22 Jahre lang hat er mit dieser Herausforderung gelebt, bevor er verstorben ist. Und ja, er hat sich diesem Gott dennoch anvertraut. Er hat auch Theologie studiert, wurde auch Pastor. Und er hat viele Schmerzen erlebt innerlich. Ja, er war wütend auf Gott, enttäuscht von ihm. Resigniert manchmal, mit Fragen hat er gerungen. Und manches blieb unbeantwortet. Sein Pastor hat ihn so vor einigen Jahren einmal gefragt, so wo Heinrich auch in dieser Auseinandersetzung mit Gott stand: Warum glaubst du eigentlich noch an Gott? Darauf hat Heinrich geantwortet: Gottes Treue, Gottes Liebe lässt mich einfach nicht los. Trotz allem, was passiert, sie verschwindet nicht. Ich denke, das ist eine der Grundlagen, warum auch wir Gott lieben können. Trotz allem Leid, trotz allem, was uns begegnet, ist da ein Gott, der dir in Liebe begegnen will. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist das Evangelium, das an vielen Stellen durchbricht, was Menschen erfahren haben und bis heute erfahren. Und das ist der Imperativ, der uns heute auch als erstes von diesen zwei wichtigsten Dingen entgegenkommt. Liebe Gott. Liebe ihn am Morgen, am Mittag und am Abend. Liebe ihn am Montag, Dienstag und so weiter und Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Liebe ihn am 1. des Monats und in der Mitte des Monats und am Ende des Monats. Liebe ihn nicht mit 10% deines Herzens, sondern mit 100% deines Herzens. Liebe ihn nicht mit Überbleibseln deiner Kraft, sondern mit deiner ganzen Kraft. Liebe ihn auf emotionaler Ebene, dafür steht das Herz. Liebe ihn aber auch mit deinen Entscheidungen, dafür steht bei den Hebräern auch das Herz. Und Jesus zitiert ja hier das Alte Testament. Liebe ihn auch mit deiner ganzen Seele. Das ist der Sitz des Lebens, das innerste Sein. Die Seele steht für den Teil, der immateriell ist, also nicht materiell wahrnehmbar. Dazu gehört unsere Ausgelassenheit, dazu gehört unsere Energie, unsere Vitalität, unsere Kreativität. All das gehört dazu. Mir fiel das Lied von Peter Strauch ein, was er mal gedichtet hat, ich meine vor 35, 40 Jahren etwa. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Und ich finde, das bringt was Schönes zum Ausdruck. Die Sonne morgens erstmal ganz zart kommen die Sonnenstrahlen und begrüßen uns. Noch ist es kalt draußen, aber dann geht die Sonne auf. Die Pracht, die Herrlichkeit, die Wucht der Wärme, die Kraft, die Dynamik wird deutlich. Und so ist es, wenn wir anfangen, Gott zu lieben. Da wächst etwas. Da wird etwas größer. Und liebe Gott mit deinem ganzen Verstand. Das meint mit deinen Gedanken, deiner Gesinnung, mit deinen Absichten, mit deinen Plänen für die Zukunft. Liebe ihn. Kommt in deinen Plänen Gott vor, in deinen Gedanken. Und liebe ihn mit deiner Kraft, also mit deiner Stärke, mit deinen Stärken, mit deinen Talenten, mit dem, was dir zur Verfügung steht. Wir könnten zusammenfassen, liebe ihn physisch, emotional und intellektuell. Gehe all in. Alles werf in diese Waagschale. Der Mensch ist von Kopf bis Fuß darin betroffen oder involviert, Gott zu lieben. Es geht nicht in erster Linie darum, Gott zu fühlen, sondern ihn in alle Lebensbereiche mit hineinzunehmen. Zwei Fragen zu diesem Punkt. Wie sehen deine Entscheidungen aus, wenn Gott darin vorkommt? Oder eine andere, die auch von der Liebe Gottes schon ausgeht. Wie sehen deine Gedanken über dich selbst aus, wenn du weißt, du bist geliebt? Wie denkst du über dich selber, wenn du das inhaliert hast, dass Gott dich liebt? Ja, und jetzt kommt Top 2. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also, der Nächste, mein Nachbar, vielleicht heute Morgen hier im Gottesdienst, aber auch sonst zu Hause, auf der Schulbank, Studium, am Arbeitsplatz, da haben wir viele Nächste. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht um radikale Akzeptanz, die einzuüben, ohne alles zu bewerten und in Schubladen zu packen. Puh, was für eine Herausforderung. Radikale Akzeptanz. Gelingt das? Den Nächsten lieben wie sich selbst meint, wenn du dich selbst liebst, kannst du auch andere lieben. Ein Aspekt von diesem Satz. Interessant ist, Jesus hat ja nicht wie wir Deutsch gesprochen, sondern Aramäisch. Und man kann den Satz auch so übersetzen: Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Auch ein interessanter Aspekt. Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Er ist genauso liebeshungrig wie du. Er ist genauso davon abhängig, anerkannt zu werden, Lob zu bekommen und Ermutigung zu bekommen wie du. Auch interessant. Nun gehören diese Gebote mit zu den herausforderndsten, finde ich, in einer christlichen Gemeinschaft. Und jetzt könnte es sein, dass es nach dem Gottesdienst einen handfesten Schrei zwischen zwei Leuten unter uns gibt. Und wir dann auf den Gedanken kommen, na, das mit den Top 2 ist doch ziemlich weit weg und hat offensichtlich für diese Gemeinde keine Bedeutung. Könnte ja eine Frage sein. Ich habe im Urlaub ein interessantes Buch von Johannes Braun gelesen und da zitiert er einen Pastor, der hat einmal treffend formuliert: Wir brauchen dringend die Irritationen einer lokalen christlichen Gemeinschaft, um in Liebe wachsen zu können. Interessanter Satz, oder? Also, wir brauchen das. Wir brauchen auch Auseinandersetzungen, wenn wir eng beieinander sind. Und dann heißt es weiter, wir werden um diese Prüfung nicht herumkommen. Gott scheint sich nicht zu scheuen, uns diesen Dingen auszusetzen. Welchen Dingen? Na, da gibt es Zank und Streit, da gibt es unterschiedliche Erkenntnisse, da gibt es die einen, die diese Art von Gottesdiensten und Liedern möchten und andere andere. Da gibt es Erwartungen, die manchmal im Raum stehen, die von dem anderen nicht erfüllt werden und so weiter. Da gibt es lieblose, also von Liebe gelöste Worte, die auf uns einprallen. Ja, und da gibt es auch manchmal Trennungen, dass man nicht mehr miteinander kann. Und das hinterlässt Narben. Aber wenn wir aufmerksam die Briefe des Neuen Testaments studieren, dann kommt das alles darin vor, oder? Und Johannes Braun sagt dann, viele sagen, stell dir vor, ich bin verletzt worden. Und das auch noch bei Christen. Darauf antwortet Johannes Braun, ja, wo denn sonst? Ja, wo denn sonst sollst du verletzt werden, wenn nicht dort, wo du eng miteinander unterwegs bist, wo du vielleicht gemeinsame Ziele verfolgst und gemeinsam an Dingen arbeitest, manchmal ganz hart arbeitest, bis an die Grenzen arbeitest, weil du das ja häufig ehrenamtlich tust. Ja, wo denn sonst wirst du verletzt werden, wenn nicht in diesem engen Zusammenspiel? Und das Ganze können wir jetzt auch auf Familie übertragen. Ja, wo denn sonst sollst du verletzt werden, wenn nicht in einer Familie, wo du 24/7 aufeinander hockst und miteinander unterwegs bist und dich so gut kennst und man sich gegenseitig so gut kennt wie nirgendwo sonst? Wo denn sonst soll es Streitigkeiten geben? Doch nicht mit dem, den du einmal im halben Jahr zusammen bist, sondern mit denen, denen du so eng zusammen bist. Und wenn du dann in Urlaub fährst, dann erlebst du das, was in der nächsten Folie auch zu sehen ist. Urlaub ist die Fortsetzung des Familienalltags unter erschwerten Bedingungen. Ja, wo denn sonst soll es nicht zu Streit kommen, wenn nicht wo man mit mehreren Personen so eng und dicht aufeinander wohnt und lebt, wie sonst nirgendwo und zu keiner Jahreszeit. Wir können die nächste Folie wieder einblenden, also das Top 2. Der Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, wir müssen unseren Nächsten lieben, entweder weil er gut ist, das wäre doch schon mal ein Grund, ihn zu lieben, oder damit er gut werde. Ist doch auch eine nette Einladung, oder? Ich schließe, der Kirchenvater, ja, das habe ich gerade genannt, der schriftkundige Mann, der hier zu Jesus kommt, hat gemerkt, wie klug Jesus antwortet. Und er hört von ihm diese Top 2. Und interessant, er wiederholt dann in seiner Antwort an Jesus das, was Jesus gesagt hat, ein bisschen anders, mit anderen Worten nochmal, aber er hat den Kern der Sache erfasst. Und das bringt er dann auch dadurch zum Ausdruck, dass er sagt, Gott lieben und die Menschen lieben ist wichtiger als Brandopfer oder andere Opfertaten. Er hat es verstanden. Ja, er hat schon etwas auf dem Herzen. Und so antwortet ihm Jesus, ja, du bist nicht weit weg von der Königsherrschaft Gottes. Das ist der Bereich, wo Gottes Wille sich durchsetzt. Er eröffnet ihm sozusagen eine Brücke hin zum Reich Gottes. Will sagen, wo du und ich, wo wir hören, wo wir achtsam sind, wo wir Gott lieben und den Nächsten lieben, da beginnt die Gottesherrschaft, das Reich Gottes. Und das wäre doch ein lohnendes Ziel für diese Woche. Oder? Bist du dabei? Ich bete noch. Jesus, danke für das, was du uns mitgibst, was wirklich wichtig und entscheidend ist. Du siehst, wie wir uns manchmal die Köpfe heiß reden und ringen um Wahrheit, um Wichtiges. Und du hast es uns heute Morgen so eindrücklich weitergegeben. Danke dafür. Nun bitte ich dich einfach, dass es gelingt, auch in dieser Woche, bei allen Ringen und allen Streitigkeiten, dass immer wieder die Liebe aber durchdringt und sich als stärker erweist. Die Liebe dir gegenüber, aber auch unseren Mitmenschen gegenüber. Und du weißt, wer uns da vielleicht im Moment besonders hart zusetzt und wo wir herausgefordert sind, wo wir gar nicht so richtig wissen, wie wir mit Dingen, Situationen umgehen sollen. Ruf es uns in Erinnerung, was du heute uns gesagt hast. Wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir für Frieden in unserem Land, wir danken dir, dass wir ja relativ sicher leben dürfen. Du siehst, wie ganz andere Orte dieser Welt von Krieg, Unfrieden bedroht sind, wie Umweltkatastrophen, aber auch anderes, ja, ihr Leben gefährdet. Wir beten ja um neue Sicherheit, wir beten um Frieden, wir beten für die Mächtigen dieser Welt, dass sie dich als Gott erkennen und anfangen, dich zu lieben. Vater im Himmel, danke für all das, was du uns ja persönlich schenkst, auch in den Urlaubszeiten, die du gegeben hast. Und diejenigen, die jetzt ja das noch vielleicht vor Augen haben, bitte ich, dass du sie trotzdem segnest und sie neu stärkst, auch an diesem Ort, in der neuen Woche. Du weißt, was ansteht bei jedem Einzelnen, an der Arbeit oder auch in der Ferienzeit. Wir beten um deinen Segen. Amen.